Prüfet alles, behaltet das Gute, meidet das Böse. Ja, kann es denn da noch was Neues geben jetzt? Ich hoffe doch. Denn seit wir mit der Jahreslosung angefangen haben vor ein paar Wochen, steht eigentlich eine Frage wie der sprichwörtliche Elefant im Raum. Und das ist die Frage, also für mich zumindest, vielleicht für euch nicht, aber ich dachte die ganze Zeit, ja, wie ist das denn? Was ist eigentlich gut und was ist denn eigentlich böse? Und was bitteschön sind die Kriterien, um beides voneinander zu unterscheiden? Der VfL hat heute ein ganz wichtiges Spiel. Es gibt einige Leute, die sitzen auf heißen Kohlen. Auch nicht? Okay, dann kann ich weit ausholen. Ich habe jetzt ungefähr 20 bis 25 Minuten Zeit, eher 25, um ein Thema zu besprechen und Gedanken zu sagen, wo man tagelang miteinander reden und diskutieren könnte. Und wenn man am Ende angekommen ist, feststellen würde, wir haben gerade einmal angefangen, dieses Thema anzukratzen und noch nicht mehr. Ich kann also heute nur versuchen, eine Spur zu legen und ja, mal schauen, ob das hilfreich ist. Bevor ich versuche, diese Spur zu legen, möchte ich aber einen grundsätzlichen Gedanken mit euch teilen, sozusagen als Grundeinstellung, Grundüberlegung zu dieser Frage. Und der geht nochmal zurück auf diese Predigt von dieser amerikanischen Bischöfin. Die hat mich noch was gesagt, was mich da doch bewegt hat, was ich hilfreich fand. Da ging es darum, dass wir oft so tun, als würde die Grenze zwischen Gut und Böse zwischen den Menschen verlaufen. Das sind die, die unserer Meinung sind, die die Welt ähnlich sehen, wie wir sie sehen, die sozusagen auf unserer Seite sind, die unsere Werte vertreten, und das sind dann die Guten. Und auf der anderen Seite des Zauns, da sind logischerweise die Bösen. Und dann werden Menschen pauschal gesehen. Dann ist jemand anderes eben der eine richtig und der andere ist eben falsch. Und egal, was jemand sagt, man hört es mit diesen Ohren, mit dieser Voreinstellung und kann auch das Gute, das der andere sagt, gar nicht mehr erkennen. Und damit zieht sich ganz schnell ein Riss zwischen Menschen entlang, der dazu führt, dass man oft gar nicht mehr miteinander reden kann. Dabei ist es doch so, dass keiner von uns nur böse ist und keiner von uns nur gut ist, oder? Wir alle, so wie wir sind, wie wir heute hier sitzen, haben alle unseren blinden Fleck. Wir alle sagen Dinge, die wir anschließend bereuen. Und wir alle machen Fehler. Es ist sehr gefährlich anzunehmen, dass wir zu 100% im Recht sind und der andere zu 100% im Unrecht. Wenn wir das tun, wenn wir das annehmen, sind wir schon dabei, Menschen in Gut und Böse aufzuteilen. Dann distanzieren wir uns, dann trennen wir uns, dann grenzen wir ab und grenzen andere aus. Das Ding ist, die Grenzlinie zwischen Gut und Böse, die verläuft nicht zwischen Menschen. Die verläuft nicht zwischen denen und uns, die und wir, sondern die verläuft durch das Herz eines jeden einzelnen Menschen. Denn in uns ist beides. In uns ist Gutes und Böses. Und sich selbst genau das einzugestehen, das nennt die Bibel unter anderem, das ist ein Element dessen, was die Bibel als Demut bezeichnet. Ein demütiger Mensch ist sich bewusst, dass beides in ihm lebt, gut und böse, richtig und falsch. Demut heißt zu erkennen, ich bin nicht nur im Recht. Wenn wir das erkennen, dann ist schon viel gewonnen. Diese Demut verhindert, dass wir uns von anderen abgrenzen und ausschließen. Wer demütig ist, bleibt offen für andere, weil er weiß, dass er den anderen braucht, die Ergänzung braucht, dass wir gemeinsam unterwegs sein können. Und wenn Paulus jetzt sagt, prüfet alles, behaltet das Gute, meidet das Böse, dann geht es nicht darum, die Guten von dem bösen Menschen zu trennen, sondern das Gute in uns zu stärken und das Böse in uns zu erkennen und möglichst zu minimieren, zu verkleinern, soweit das überhaupt geht. Paulus sagt, es zu meiden. Aber dafür müssen wir wissen, was ist denn nun gut und was ist denn nun böse, oder nicht? Diese Frage steht weiterhin im Raum. Und das ist gar nicht so einfach. Vielleicht ist etwas gut, obwohl es am Anfang auf uns gar nicht so gut wirkt, sondern eher ungewohnt, neu. Vielleicht ist etwas schlecht, obwohl es am Anfang ganz gut aussah. Vielleicht fühlt sich etwas gut an, schadet mir aber. Vielleicht fühlt sich etwas nicht gut an, aber ich sollte es von Gott her in seinem Sinn trotzdem tun. Vielleicht wirkt sich etwas für mich gut aus, verliert aber das, was die anderen angeht, was sie wünschen, was sie fühlen, komplett aus dem Blick. Ihr merkt, es ist nicht einfach. Man kann nicht einfach sagen, so und so. Und irgendwie brauchen wir Kriterien. Ein naheliegendes Kriterium, eine naheliegende Antwort wäre jetzt zu sagen, ja, aber wir haben doch die Bibel. Da steht doch ganz klar drin, was gut und was böse ist, oder? Da steht's doch. Lass uns doch reinschauen und dann ist alles klar. Ja, in der Bibel steht viel drin über Gut und Böse. Da können wir einiges sehen und lernen. Die Jahreslosung selbst stammt aus der Bibel. Aber diese schnelle, vielleicht sogar reflexartige Antwort, ja, die Bibel, ist zumindest nicht das Kriterium, was Paulus hier vor Augen haben kann. Paulus schreibt an die Thessalonicher. Er fordert sie auf, Gut und Böse zu unterscheiden. Er traut ihnen das zu. Ihr könnt das. Das Ding ist nur, die hatten die Bibel, wie wir sie heute haben, die hatten die gar nicht. Der Thessalonicher Brief ist die älteste Schrift des Neuen Testamentes. Also das, was zuerst aufgeschrieben worden ist. Als sie diesen Brief bekommen hatten, haben sie gesagt, oh, mal gucken, Gut und Böse, was schreibt denn Paulus noch im Römerbrief? Nee, konnten sie nicht, es gab noch keinen Römerbrief. Ah, lass uns im Korinther nachschlagen. Nee, auch blöd. Dann Markus-Evangelium, Matthäus. Nein, das gab es alles nicht. Die konnten nicht einfach mal nachschlagen. Dazu kommt, dass der überwiegende Teil dieser Gemeinde aus Heidenchristen bestand. Also das waren Menschen, die nicht aus dem jüdischen Glauben stammten, aber die durchaus dem jüdischen Glauben gegenüber offen waren, sich an die Synagoge gehalten haben. Das heißt, sie kannten wahrscheinlich einige Abschnitte auch des Ersten Testamentes, aber bei weitem nicht so, wie es ein Mensch gekannt hätte, der im Judentum aufgewachsen ist. Also auch das Erste Testament lag für sie eher in Bruchstücken vor. Und trotzdem traut Paulus ihnen zu, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das finde ich schon bemerkenswert. Paulus hält sie für mündig. Ihr könnt das. Ihr könnt unterscheiden. Traut euch, macht das. Er traut ihnen ein Grundverständnis für Gut und Böse zu, ein Grundverständnis, das geprägt ist von Jesus und vom Heiligen Geist, der in ihnen lebt. Römerbrief, Markus, Lukas, Johannes, keine Chance. All das hatten sie nicht, aber was sie hatten, war das, was sie gehört hatten von diesem Jesus, das von den ersten Augenzeugen an weiter erzählt worden ist bis zu ihnen, bis es bei ihnen angekommen ist. Sie hatten, was sie von ihm gehört und gelernt hatten. Und diese Berichte prägten ihr Verständnis für Gut und Böse, für richtig und falsch. Ihr Orientierungspunkt, ihr Kompass, ihre Kriterien waren Jesus, sein Leben, sein Wirken, seine Lehre und seine Werte. Wenn wir also nach Kriterien suchen, zu unterscheiden, dann können wir bei Jesus fündig werden. Ich habe bei einem Kollegen 8 Grundwerte oder Grundprinzipien Jesu entdeckt und ich fand die ziemlich hilfreich. Hilfreich, wenn es darum geht, herauszufinden, was in Gottes Sinn gut ist. Und ich möchte sie euch gerne vorstellen. Die VfL-Fans kann ich beruhigen, es sind kurze Punkte. Es sind 8, aber kurz. Grundprinzipien Jesu für unser Leben, an denen wir sehen können, was vor Gott gut ist. Und das ist ein entscheidender Punkt. Holger, du hast den Baum der Erkenntnis ins Spiel gebracht. Die Schlange hat Adam und Eva, so wird es in dieser Urgeschichte berichtet, hat Adam und Eva versprochen, wenn ihr von diesem Baum esst, dann seid ihr wie Gott. Das heißt nicht, dass die Menschen anschließend, dass wir automatisch erkennen können, was gut und böse ist, sondern dass wir selber festlegen wollen, was gut und böse ist. Aber hier geht es nicht darum, was möchte ich? Wir sind so schnell dabei, zu sagen, was gut und böse ist und was richtig und falsch ist. Glaubt mir, also in jedem Konflikt, den wir haben, in jeder Unzufriedenheit in unserem Herzen, mit Gemeinde, mit was auch immer, sind wir ganz schnell dabei zu sagen, was richtig und was falsch ist. Überhaupt kein Problem. Aber es geht hier nicht darum, was ich sage, das ist die Versuchung der Schlange, sondern es geht darum, zu hören, Gott, was sagst du eigentlich? Und dafür diese Grundprinzipien von Jesus her. Wofür steht dieser Jesus? Die als Leitlinie. Und das erste ist das Grundprinzip der Vergebung. Wir sagen ja, Jesus, der für uns gestorben ist, Jesus, der den Weg zu Gott frei gemacht hat, der uns Vergebung schenkt am Kreuz. Und leider, das ist richtig, aber leider hören wir genau an der Stelle oft auf. Denn das Grundprinzip der Vergebung ist, dass Vergebung keine Sackgasse ist. Dass die nicht von Gott zu uns kommt und bei uns endet. Vergebung ist eine breite Durchgangsstraße. Von Gott zu uns, zum Nächsten. Das ist das Grundprinzip der Vergebung. Dem anderen zu vergeben. Das Grundprinzip Vergebung schließt Hartherzigkeit, Nachtragen, Nachtreten, Bitterkeit. All das schließt dieses Grundprinzip aus. Das Grundprinzip der Vergebung als ein Prinzip Jesu, das uns zeigt, was vor Gott gut ist. Das Grundprinzip Liebe. Woran erkennt man eigentlich die Jesusmenschen? Woran erkennt man eigentlich eine Gemeinde, die von Jesus her geprägt ist? An ihrem Programm? An der Art ihres Gottesdienstes? Ob sie moderne Lieder singt oder alte? An der Technik? Am super stylischen Raum? Mit schönem Fußboden? Am Zeitpunkt des Gottesdienstes? Jesus sagt: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Kein Wort über diese anderen Dinge. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist das Erkennungszeichen. Die Liebe zu Gott, die Liebe zueinander, die Liebe zu einem selbst und die Liebe zu anderen außerhalb der Gemeinde. Und Liebe ist selbstlos, die ist nicht sich selbst suchend. Sie versucht nicht, die eigenen Dinge durchzusetzen, damit es ihr gut geht, sondern sie fragt nach dem, was für den anderen wichtig ist. Und sie ist vorbedingungslos. Sie liebt nicht erst, wenn ihr dieses oder jenes tut oder du dieses oder jenes tust, sondern vorbedingungslos. Und ich sage euch, ja, das ist herausfordernd. Es fällt mir richtig schwer, dieses Grundprinzip zu leben. Und trotzdem steht es da. Gott ist die Liebe und sie soll durch uns in diese Welt. Paulus sagt, ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Liebe ist alles nichts. Grundprinzip Jesu, an dem wir sehen können, was vor Gott gut ist. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen. Sehr schön. Genau. Barmherzig sein heißt warmherzig sein, nicht kaltherzig. Eigentlich geht es genau um das, was wir versuchen im Zukunftsprozess, der ja nicht abgeschlossen ist, sondern der weitergeht, der am Laufen ist, wo wir mittendrin sind, zu leben, nämlich mit dem Herzen zu hören, uns in den anderen hineinzuversetzen, beim Herzen des anderen zu sein, seine Bedürfnisse zu hören, seine Wünsche, seine Befürchtungen und das miteinander zu teilen und auf dem Weg zu sein. Nicht in Fronten zu gehen, sondern miteinander unterwegs sein, offen sein für den anderen, nicht verhärten. Gerechtigkeit. Das ist gleich der nächste rote Faden, der sich durch die Bibel zieht. Gott hasst es, wenn das Recht gebeugt wird, wenn Unrecht regiert, wenn Menschen ungerecht behandelt werden. Jesus sagt das immer wieder, dass mit ihm das Reich Gottes angefangen hat. Und das Reich Gottes ist eine Kraft, die das Recht der Schwachen sucht und das Recht schafft. Und das ist einer der zentralen Aufträge von Gemeinde, für Gerechtigkeit einzustehen. Ein Grundprinzip Jesu, an dem wir sehen können, was es heißt, das Gute vor Gott zu tun. Vertrauen. Wir sind immer wieder hin und her gerissen zwischen Vertrauen und Angst. Dem Vertrauen, dass unser Leben wirklich in Gottes Händen liegt. Und dass egal was kommt, wir niemals tiefer sinken können als in Gottes offene Hände. Und damit verbunden ein fröhliches Weitergehen, ein mutiges Weitergehen, ein für diese Welt und für unser Leben offenes Weitergehen, weil wir wissen, dieser Gott ist an unserer Seite. Dieses Vertrauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Angst, die uns genau dieses Vertrauen madig machen möchte. Die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, etwas zu verlieren oder abgeben zu müssen. Die Angst, dass ich nicht gehört werde, mit meinen Wünschen vielleicht nicht vorkomme oder durchkomme. Die Angst, nicht mithalten zu können. Unser Leben sollte von Vertrauen geprägt und geleitet sein. Bei Gott komme ich nicht zu kurz. Bei ihm habe ich bereits alles und ich kann nichts Entscheidendes verpassen, wenn ich ihn habe. Bei ihm habe ich genug. Und wenn ich nicht mithalten kann, dann hält er mich. Angst führt uns nicht zum Guten. Vertrauen ist das Grundprinzip Jesu, das er vorlebt und wo wir sehen können, was es heißt, das Gute vor Gott zu leben. Hoffnung. Als Christen dürfen wir aus einer begründeten Hoffnung heraus leben. Viele Hoffnungen in dieser Welt richten sich auf die Zukunft, aber haben eigentlich keinen Grund, sondern man schaut und man hofft, dass irgendwie doch vielleicht irgendwann das Gute siegt und der Mensch muss doch zur Vernunft kommen und irgendwie muss doch, man hat so eine Hoffnung, aber manchmal hat man das Gefühl, es ist eigentlich mehr ein Bangen, wird es wirklich geschehen. Der Grund unserer Hoffnung liegt nicht in der Zukunft. Unsere Hoffnung ist verankert in etwas, das schon längst passiert ist. Der Grund unserer Hoffnung, der Grund unseres Glaubens, der Grund dafür, dass es uns als LKG gibt und dass wir uns Gedanken über die Zukunft machen dürfen, dass wir über so große Themen wie Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit überhaupt reden können, obwohl wir wissen, wie schwer es uns fällt. Der Grund für all diese Dinge, der ist schon gelegt. Der Grund ist der Ostermorgen und das leere Grab. Weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt, glauben wir. Hoffnung ist genau darin verankert. Wir brauchen nicht verzagen, nach vorne schauen, mehr bangen als hoffen, dass irgendwann irgendetwas Bestimmtes passiert. Der Ostermorgen ist der neue Blick auf alles. Liebe hofft alles, sagt Paulus. Wir dürfen Hoffnung haben für diese Welt, für unser Miteinander, für Menschen, für verfahrene Situationen. Weil Jesus auferstanden ist, weil er den Tod schon besiegt hat und weil der Todesbezwinger an unserer Seite ist. Darum haben wir Grund zur Hoffnung. Hoffnung. Eines der Grundprinzipien Jesu, begründete Hoffnung, die uns dazu hilft, das Gute vor Gott zu tun. Und das Letzte, die Frucht. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Erwählt und bestimmt, Frucht zu bringen. Wir fragen oft so, was ist eigentlich so der Sinn meines Lebens? Manchmal habe ich das Gefühl, dahinter schwingt auch so ein bisschen mit, was ist schön für mich, für mein Leben? Vielleicht würde es sich lohnen zu fragen, was ist eigentlich der Zweck meines Lebens, das Ziel? Die Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir anvertraut hat, das Vermögen, das er dir anvertraut hat an Zeit, an Kraft, an Liebe, an Kreativität, an Pragmatismus und auch an Geld. All das, was Gott dir zur Verfügung stellt, hat einen Zweck, hat ein Ziel. Lebe nicht nur für dich, sondern lass dich von Gott für andere gebrauchen. Lass dich von Gott senden in deinem ganz normalen Alltag und dein Leben wird Frucht bringen. Nicht aus dir, sondern weil er dich sendet. 8 Grundprinzipien Jesu, die uns helfen können, das Gute zu leben, das zu leben, was vor Gott als gut gilt, was er als gut ansieht. 7. Ich habe dein Gesicht gesehen und dachte, oh, der Mathematiker. Ja, 7. Stimmt. Entschuldigung, 7. Aber hier steht 8. Aber 7 sind's. Aber was schön, ihr seid noch da. Mensch, das freut mich. Ihr habt aufgepasst. Jetzt muss man aber aufpassen. Also jetzt nicht nur, ob 7 oder 8 sind, sondern ne, es sind 7. Ist auch viel besser. 7 ist eine biblische Zahl, Vollzahl und so. Ach, herrlich. Danke, Martin. Was haben wir hier und was haben wir hier nicht? Ich zeige euch mal, was wir hier nicht haben. Bings, pass auf. Was haben wir hier nicht? Ja, links, was haben wir da? Was siehst du da? Genau, wir haben hier in diesen 7 Punkten kein Kroki. Pfadfinder wissen, was ein Kroki ist. Ein Kroki ist eine bestimmte Technik, um einem Menschen einen Weg zu erklären, den er nicht kennt. Und man erklärt mit diesem Kroki diesen Weg Schritt für Schritt. Und wenn ihr mal unten guckt, da geht es los mit dem Start. Seht ihr? Ja, und dann geht da ja so rechts ein Weg ab. Das heißt nicht, da kommt irgendwann ein Weg, der rechts abgeht, sonst würde man ja immer nur geradeaus laufen, brauche ich keine Erklärung, sondern das heißt, du kommst gleich irgendwo in eine Kreuzung und egal wie die aussieht, ob da einfach nur ein Weg abgeht, ob das eine T-Kreuzung ist oder ob das irgendwie so ein Y ist, ganz Wurst, du lässt einfach einen Weg rechts liegen und nimmst den anderen. Und dann gehst du weiter. Und dann kommt irgendwann ein Baumstumpf und du gehst weiter. Dann kommen 2 Birken, die sind schon gefällt und du gehst weiter. Dann kommst du an eine Kreuzung, da gibt es 4 Möglichkeiten. Du lässt 3 Wege rechts liegen und den linkesten Weg, den nimmst du. Und dann gehst du weiter. Und so weiter bis hin zum Ziel. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die bis zum Ziel führt. Und genau das haben wir hier nicht in diesen 7 Punkten. Viele Christen wünschen sich genau das, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung fürs Leben. die mir genau sagt, was gut und was böse, was richtig und was falsch ist, die keine Fragen offen lässt, die mir letztendlich aber auch die Verantwortung abnimmt für mein eigenes Leben und für meine Entscheidung. Und ich glaube, ich kann das nachvollziehen, diesen Wunsch, weil wir in einer immer komplexer werdenden Welt leben. Es wird immer komplizierter gefühlt und immer mehr, wenn man sich beschäftigt mit Dingen, merkt man Zusammenhänge und wie einfach und wie schön wäre es, wenn mal einer klar sagen würde, so ist es. Gut, böse, du da lang. Ja? Es gibt Gemeinden, die genauso funktionieren. Da geht's lang. Gute und böse. Alles klar. Es gibt auch in der Gesellschaft diese Tendenz zu vereinfachen. Ganz klar zu sagen, so ist es und so ist es nicht, möglichst einfach. Ich kann das nachvollziehen, das andere ist anstrengend. Aber nochmal, genau das hatte die Gemeinde in Thessaloniki eben nicht. Und dennoch traut Paulus ihnen zu, dass sie unterscheiden können. Denn sie haben den Heiligen Geist und sie haben Jesus. Sie haben die 7 Prinzipien. Sie wissen von ihm. Und daran können sie sich orientieren. Das ist nicht immer ganz klar. Da muss man auch mal miteinander reden. Vielleicht sogar auch mal diskutieren und miteinander ringen um das, was richtig ist. Aber dennoch, sie haben etwas in der Hand, von dem Paulus sagt, das reicht. Und jetzt los mit euch. Sie haben keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, kein Kroki. Das ist übrigens auch ganz gut, weil wenn man sich da einmal nicht aufpasst und falsch abbiegt, ist man mit dem Kroki verloren, mit einer Schritt-für-Schritt-Anweisung. Das, was Sie haben, ist etwas viel Besseres. Sie haben einen Kompass. Sie haben einen Kompass, der Ihnen Orientierung gibt im unbekannten Land. Mit ihm können Sie unterwegs sein und können Ihren eigenen Weg gehen zum Ziel. Und der Kompass hilft Ihnen, das Ziel zu finden. Aber der Weg ist offen. Uns geht es genauso. Wir haben kein Kroki, wir haben einen Kompass. Wir haben den Heiligen Geist. Und wir dürfen den Heiligen Geist bitten, Heiliger Geist, zeig mir meine blinden Flecke. Zeig mir, wo ich eigentlich selber gerne einteilen möchte in gut und böse, in richtig und falsch. Zeig mir, wo ich vielleicht sogar überzeugt bin, meine Meinung ist richtig und 100% und in Wirklichkeit es nur um mich geht und nicht um Gott. Zeig es mir. Zeig du mir meine blinden Flecke. Und wenn ich dieses Gebet ehrlich meine, glaube ich, dass der Heilige Geist das tut. Wir haben Jesus und noch mehr, wir haben sogar Jesus und die Bibel. Wir haben sie ja ganz, ja? Und wir können in der Bibel genau diese 7 Grundprinzipien entdecken. Wir können entdecken, wie Jesus, und es gibt wahrscheinlich auch noch ein 8. und ein 9. und ein 10., wenn wir hinschauen. Wir können entdecken, wie dieser Jesus gelebt hat, wofür dieser Gott steht und uns danach richten. Und wir haben einander. Miteinander können wir unterwegs sein und gute Wege finden, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Davon ist Paulus hier überzeugt. Allerdings, er weiß auch, das geschieht nicht von selbst, sondern man muss sich darauf einlassen. Man muss losgehen, prüft alles, ist eine Aufforderung, ist kein Automatismus. Seid offen, das Gute zu finden, orientiert euch an Jesus, fragt den Heiligen Geist, bittet ihn, die blinden Flecke zu zeigen. Fragt nach dem, was Gott wichtig ist und nicht nur nach dem, was dir wichtig ist. Und dann los, sagt Paulus. Und dann los. Amen.